Herzlichen Dank für die Einladung, hier bei euch zu sein, Gottesdienst mit euch zu feiern und nicht nur mit euch zu feiern, sondern auch predigen zu dürfen. Es sind ja manche Verbindungen, die hier in die Gemeinde sind. Es war nett, Frank, dass du mich so vorgestellt hast. Es läge nahe, und das sage ich dann jetzt einfach an der Stelle, auch auf die verwandtschaftlichen Beziehungen hinzuweisen, weil der Name Ruoff ist ja nicht ganz unbekannt. Mein Bruder trägt diesen Nachnamen auch, gehört hier zur Gemeinde mit seiner Familie. Und das ist auch der Grund, weshalb ich als Gottesdienstteilnehmer, Besucher, Mitfeiernder schon häufiger in eurer Gemeinde war. Auch noch einige Meter in diese Richtung, wo die Gemeinde noch ganz jung war und vieles im Aufbruch, immer noch im Aufbruch. Und es ist schön, heute in eurer Mitte zu sein und predigen zu dürfen. Die Frage ist dann natürlich, was bringe ich mit? Was sind geistliche Impulse oder Anregungen? Und es war schön, als Meret, du erzählt hast von eurer Freizeit vor 14 Tagen. An dem Wochenende waren wir hier, haben auch den Gottesdienst hier besucht. Dann hieß es, ein Großteil eurer Gemeinde ist unterwegs, weil eben euer großes Team unterwegs war an diesem Wochenende. Es war schön für mich, jetzt wahrzunehmen, dass ihr einen Impuls mitbekommen habt oder erlebt habt, dort in dem Video war es dann zu sehen, den ich heute mit euch ein Stück weiterspinnen darf. In diesem Video den Blick ausrichten und neue Perspektiven gewinnen. Den Blick ausrichten und neue Perspektiven gewinnen. Das passt offensichtlich ganz hervorragend, den ich heute mitgebracht habe. Ist mit der Technik irgendwas, mit meinem Ferngerät? Okay. Ein Text, den ich jetzt lese, er ist aus dem Epheserbrief. Einige haben die Bibeln dabei, deswegen auch die Bibelstelle, Epheser 2, die Verse 4 bis 10, um die wir uns heute miteinander Gedanken machen werden. Wenn ich den Predigttext lese, der ist so dicht, jeder Satz, jeder Halbsatz ist streng genommen ein eigener Gedanke. Hat Tiefgang, hat Bedeutung. Und ich habe jetzt schon den Vorteil, dass ich den Predigttext einige Tage gelesen habe. Allerdings geht es mir immer noch so, bei jedem neuen Lesen, dass so viel drinsteckt, dass wenn man es das erste Mal gelesen hat und das zweite Mal gelesen hat und das dritte Mal gehört hat, dass man immer noch sagen muss, halt, nicht so schnell, langsamer, ich will erfassen, was da steht. Ich lade euch jetzt ein, zuzuhören, mit in diesen Text aus dem Epheserbrief mit hineinzuhören. Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Gehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod erweckt und zusammen mit ihm in seine himmlische Herrschaft eingesetzt. In den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfängt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen dürfen. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus erschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Alles klar? Und jetzt wiederholen bitte. Unmöglich in der Fülle dieser Gedanken. Im Bild gesprochen, es gibt heute eine Bergpredigt. Von oben herab, von dieser Perspektive auf einem Berg zu stehen und alles in seinen Einzelheiten wahrnehmen zu können. Es ist schon faszinierend, wenn man von einem so erhobenen Standort etwas in dieser Welt in der Einzigartigkeit sehen kann. Das, was hier im Epheserbrief steht, ist quasi diese Art Perspektive von oben herab. Von dort wird alles letztlich dann einfach und klar. Im Vers 6 ist diese Perspektive angedeutet in ihrer Einzigartigkeit. Es heißt dort, er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und dann, hört, zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Ganz oben, mit Jesus zusammen. Wir könnten es mit unserer Sprache sagen, mit dem Chef zusammen am Tisch. Oder denkt vielleicht das nächste Mal dran, wenn von Berlin Kanzleramt die Rede ist, wenn dann so Bilder zu sehen sind, wie die Minister dort alle hinfahren und dann noch, bevor sie in der Ministerrunde zusammen sind, ein letztes Mal die Kameras dort einen Blick hineinwerfen. Bundeskanzlerin Merkel mit ihren Ministern zusammen am Tisch. In der Ministerrunde mit Merkel zu sitzen. Das, was uns hier als Bild dargestellt wird, ist, dass wir in dieser großartigen Perspektive zusammen mit Jesus eingeladen von Gott in dieser himmlischen Herrschaft uns befinden dürfen. Was ist das für eine Botschaft? Was ist das für eine Zusage? Was ist das für eine Lebensperspektive? Und du hast von 1. Korinther 13, letzte Vers von 12 war noch dabei, gelesen. Und dieser letzte Vers aus Kapitel 12 in dieses Kapitel 13 hinein, der heißt, ich will euch einen Weg zeigen, der noch darüber hinaus führt. Wir werden eingeladen, das ist die Botschaft von Gottes Wort, uns in eine solch neue Perspektive hinein zu begeben. Und die Frage stellt sich heute Morgen, wollen wir diese Perspektive aufnehmen? Wollen wir aus dieser Perspektive leben? Jesus hat mal einen Kranken gefragt, willst du gesund werden? Und dann denken wir, blöde Frage, was soll das? Aber würde er wirklich antworten wollen und sagen, ja, ich will? Hört noch einmal die Frage an euch gerichtet. Wollt ihr heute Morgen also diese neue Perspektive aufnehmen? Wollt ihr aus dieser Perspektive leben? Ich könnte jetzt so machen.
Ja.
Danke. Hoffentlich mehr als nur einer. Also stellen wir uns die Frage, wollen wir da hoch? Drei Fragen gehen wir miteinander durch. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Und wie geht es dann weiter? Die erste Frage, wo stehe ich, findet eine ganz banale Antwort. Natürlich unten. Bevor ich auf einen solchen Berg hoch kann und diese Perspektive genießen kann, stehe ich erst einmal unten und schaue dann hinauf. Und dann ist die Frage, ja, wie geht's mir da unten? Und wie wird es sein, wenn es hochgeht? Im biblischen Text, im Epheserbrief, ist ganz klar davon die Rede, wir stehen unten. Oder eigentlich noch genauer, wir standen unten. Wir waren, so steht es in Vers 5, tot in der Sünde. Im Vers 8 heißt es, von Rettung ist dort die Rede. Rettung heißt, wer gerettet werden muss, dem geht es zuvor ziemlich schlecht. Und in den Versen, die diesem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, vorausgehen, das sind etliche Sätze, die haarklein beschreiben, wie Paulus denen, die diesen Brief das erste Mal empfingen, deutlich macht, ihr wart tot in Sünden. Ihr habt gelebt nach dieser Art dieser Welt. Ihr wart verfallen dem Geist, der in dieser Welt herrscht. Ihr wart von Begierden und Sehnsucht getrieben. Und ihr wart den bösen Trieben und Gedanken verhaftet. Wo stehen wir? Zunächst unten. Und die Bestandsaufnahme, die wir an der Stelle lesen oder an anderen Stellen in der Bibel, die ist radikal, die ist ehrlich. Unten ist unten, kein Pardon. Wer auf einen Berg steigt, weiß natürlich auch zunächst, ich stehe unten. Aber das gilt es sich zuerst einmal bewusst zu machen. Und dann geht der Blick nach oben. Wo will ich hin? Da hoch? Und wie? Wie komme ich dahin? Das ist dann die nächste Frage. Als ich in der Predigtvorbereitung an der Stelle war, ist mir ein persönliches Erleben in den Sinn gekommen, das ich mit zwei Freunden hatte. Wir waren auf einer Tour durch Skandinavien, waren in Nordnorwegen auf den Lofotinseln, vielleicht kennt jemand die, beeindruckende Landschaft. Und da ist ja Meer und aus dem Meer geht es 600, 800, 1000 Meter nach oben. Faszinierende Landschaft. Wir hatten dort ein Pastorenehepaar besucht, waren bei denen in der Familie und wir hatten am Tag zuvor, als wir ankamen, so eine schöne Zinne da oben gesehen und dann hatten wir am nächsten Morgen zu denen gesagt, da wollen wir hoch. Dann haben die gesagt, ja, da geht er jetzt mal die Richtung und dann werdet ihr den Weg schon finden. Und dann waren wir, das waren ja nur wenige Höhenmeter zunächst, so am Einstieg und dann in die steile Felswand, so mit Turnschuhen und was man halt eben nicht dabei hat. Wir waren ja nicht Bergwandern. Und dann ging es hoch und dann die Frage von unten, wie kommen wir hoch? Wo ist der Weg? Wir haben uns zunächst auch relativ stark verstiegen, weil wir dachten, in der Spalte, da wird es irgendwie hochgehen, ging dann nicht. Dann sind wir wieder zurück und haben glücklicherweise jemanden gefunden, der sagte, ja, ja, klar, das, was ihr gesehen habt, wäre der direkte Weg, aber den schafft ihr nicht, also andere Richtung. Dann haben wir es auf diese Art und Weise geschafft. Das, was mir in Erinnerung kam, ist, alleine hätten wir uns total verstiegen. Wir hätten es nie und nimmer geschafft. Durch die Hilfe dieser anderen Person, die dort ortskundig war, haben wir die Orientierung bekommen, haben den Weg beschrieben bekommen und haben es auf diese Art und Weise sogar mit einer relativen Leichtigkeit geschafft, weil dieser Weg zwar länger war und er ging halb um den Berg herum, aber er war bequem und gut zu laufen. In dem Lied Stern, auf den ich schaue, waren die letzten zwei Liedzeilen genau die Aussage dafür, wie wir da hinkommen, da hochkommen. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Und wenn wir in diesen Versen aus dem Epheserbrief der Frage nachgehen, wie kommen wir dahin? Dann lautet die Antwort tatsächlich nicht mit eigener Kraft, sondern es ist von Barmherzigkeit und Erbarmen und von der unendlichen Liebe Gottes die Rede. Es ist von seiner Gnade die Rede. Es ist von seinem überfließenden Reichtum sogar seiner Gnade die Rede, mit der er uns begegnet, mit der er uns erfüllt. Es ist vom Glauben die Rede. Und es ist sogar ganz eindeutig gesagt, nicht aus eigener Kraft, sondern von Gott geschenkt. Und ihr habt nichts durchs eigene Tun verdient, damit ihr nicht plötzlich sogar in der Gefahr gesteht, euch selbst rühmen zu können. Das war für mich dann auch wieder diese Erinnerung an diese, eine richtige Bergtour war das damals ja nicht, aber so aus der Meereshöhe, so 800 Meter hoch, das ist schon eine Hausnummer. Aber aus eigenem Anstrengen hätten wir das tatsächlich und definitiv nicht geschafft. Was bedeutet das dann? Dass wir loslassen. Dass wir uns der Führung Gottes anvertrauen. Dass wir unser Leben mit allem, was dazugehört, mit dem, was wir können, auch mit dem, was wir nicht können, mit dem, wo wir in Grenzen leben und wo wir dieser elenden Bodenverhaftung mit allem, was Paulus hier auch beschrieben hat, mit Selbstsucht und den Dingen, dass wir uns Gott übereignen, ausliefern. Und es bedeutet auch, für das eigene Leben eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, mein Leben gehört dir, Herr Jesus Christus. Es mögen jüngere Leute sein, die spüren vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja, das steht aus, das steht an. Ich weiß aber auch von vielen Menschen, die über Jugend und junge Erwachsene und im Alter weitergegangen sind, die eigentlich immer da sind, irgendwie mit dabei sind, aber wo auch diese Frage eigentlich vom Grundsatz her nie definitiv beantwortet wurde. Will ich wirklich voll und ganz mein Leben diesem Herrn anvertrauen? Die Frage also noch einmal, diese zweite Frage, wie komme ich hin? Ich komme in diese Region nicht, indem ich mich selber anstrenge, sondern, und das ist eigentlich für uns in unserer rationalen und individualistischen Welt völlig widersinnig, indem ich mich ausliefere, indem ich mich loslasse. Und dann bin ich eingeladen, diese Perspektive, die Gott schenkt, die zu erleben und die zu leben. Diese Perspektive, er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. So, und das ist es dann. Nein. Der nächste Schritt, die dritte Frage ist dann, ja, wie geht's weiter? Lassen wir es damit gut sein? Fühlen wir uns damit wohl? Oder was bedeutet das? Wenn wir das aufnehmen, was Paulus hier schreibt, dann ist das ein zutiefst prägendes Bild, eine zutiefst prägende Perspektive, eine zutiefst prägende Wirklichkeit. In der Management-Literatur und im Management-Training wird das heutzutage an vielen Stellen umgesetzt, indem Menschen, die Verantwortung für eine Gruppe haben, für ein Unternehmen haben, für einen Betrieb haben, gesagt wird, ihr braucht klaren Blick und es bedarf klarer Formulierungen, nicht nur wir könnten, wenn wir denn wollten, einmal das erreichen, sondern in aller Klarheit. Für manche mag das Überschwang oder Überheblichkeit sein, aber wir wissen heute auch, dass solche Bilder und klaren Aussagen leitend sind. Ein konkretes Beispiel. Momentan läuft die Olympiade, Sport. Es gibt eine Sportartikelfirma, kommt aus Deutschland mit 3 Streifen. Die war einmal Weltmarktführer, was Sportartikel betraf. Und da ist eine Firma in den USA hochgekommen und die hat sich die Perspektive gegeben: We are the number one sports company in the world. Wir sind die Nummer eins, was Sportartikel betrifft, in der Welt. Zu einem Zeitpunkt, da war das noch eine nickelige kleine Firma. Haben Sie die Perspektive formuliert: We are, wir sind, nicht we want to be, wir wollen, wenn es denn irgendwie möglich ist, sondern we are, wir sind die Nummer eins. Zwischenzeitlich sind viele Jahre vergangen und schon viele Jahre ist diese Firma tatsächlich die Nummer eins. Es geht um Nike. Was heißt Nike? Nike? Noch so eine verborgene, so verborgener Anklang. Sieg, genau. Nike, Nike, griechisch Nike, heißt Sieg. Und das wirkt. Solche Perspektiven, die man sich deutlich macht, wirken. Und ihr könnt das im eigenen persönlichen Bereich einmal vielleicht bewusst wahrnehmen. Ein konkretes Beispiel, eine Nachrichtensprecherin, die mit einer Nachricht konfrontiert war, da war für sie ein neuer Begriff drin. Ich habe die Geschichte mal gehört. Da ging es um ein WTC-Turnier, das sie anmoderieren musste. WTC, dort geht es um Tennis, Tennisturnier. Und dann hat sie mit den Studioleuten vor der Nachrichtensendung rumgeflaxt und hat vom WC-Turnier gesprochen. Das war der Renner an diesem späten Nachmittag. Da war immer vom WC-Turnier die Rede. Ratet mal, was sie in den Nachrichten gesagt hat. Die hat ein WC-Turnier anmoderiert. Und es ist nur eine Kleinigkeit. Die haben den ganzen Nachmittag geflaxt über das WC-Turnier. Und was kommt abends raus in den Nachrichten? 20 Uhr, 13 oder irgendwie sowas, vom WC-Turnier. Als ich die Geschichte hörte, die wäre da noch am liebsten im Boden versunken. Aber solche Aussagen, solche Bilder, das wirkt. Und wenn wir hier eingeladen werden, dann will Gott uns Wege zeigen, auch bildhaft vor Augen malen, die noch darüber hinaus führen. Wir sind schon mit Christus auferweckt. Wir sind versetzt in diese himmlische Welt. Wir sind mit ihm zusammen allen Mächten dieser Welt überlegen. Gott will in die Zukunft hinein mit uns und durch uns seinen überschwänglichen Reichtum demonstrieren. Und in aller Ohnmacht, in allen Grenzen, mit allen Schwierigkeiten, die unser Leben hat. Wir sind eingeladen, nicht nur diese Perspektive einzunehmen, sondern zu leben. Und das heißt, Gutes zu tun. Vers 10 steht: Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir Gutes tun können. Er hat uns sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden können. Das sind wiederum nicht wir, sondern wir dürfen seine Werkzeuge sein, in diese Welt hinein Gutes zu tun. Wir sind die Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt. Wir sind Menschen, mit denen Gott die Welt, in der wir leben, verändert, durchdringt. Mit seiner Heiligkeit, mit seiner Herrlichkeit. Und wie? Und da lese ich euch abschließend einige Sätze vor, an denen ich vor einiger Zeit sehr intensiv mit Studenten an unserer theologischen Hochschule gearbeitet habe. Wir haben eine Schrift neu übersetzt, die aus der Geschichte unserer eigenen Kirche kommt. Und da ist einer von 3 Punkten recht einfach benannt: Gutes tun. Die Frage, die die Menschen bewegte, war: Wie sollen wir unseren Glauben leben? Und die 3 Regeln, die damals gegeben wurden und die heute eigentlich auch noch so einfach sind und einfach klingen: Nichts Böses tun, Gutes tun, in der Liebe Gottes bleiben. Und dieses gute Tun ist darin beschrieben mit, wir stehen Menschen bei. Erläutert durch, Hungrigen geben wir zu essen, nackten Kleidung, Kranke und Inhaftierte besuchen wir. Relativ konkret, klingt relativ einfach, Herausforderung liegt dann im Alltag. Aber wir stehen Menschen bei. Zweite Aussage fürs gute Tun, wir begleiten Menschen auf ihrem Lebensweg. Ausgeführt, indem wir sie anleiten, ermahnen und konstruktiv kritisieren. Dann sehen wir, darin sehen wir einen Auftrag, dem wir uns nicht entziehen. Da steht sowas drin. Wir ahnen zwar, da gibt es Aufgaben, aber eigentlich ist es leichter, sich da rauszuhalten. Wir begleiten Menschen auf ihrem Lebensweg. Dritte Aussage, wir tun besonders unseren Glaubensgeschwistern Gutes. Wir geben ihnen bevorzugt Arbeit, wir kaufen voneinander und unterstützen uns gegenseitig im Geschäftsleben. Deswegen gehe ich bei eurem Zahnarzt zum Zahnarzt. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Aber das ist jetzt nicht der Anlass gewesen. Aber trotzdem, es geht darum, dass wir erkennen, wo können wir Glaubensgeschwistern Gutes tun. Weiter, wir sind fleißig und sparsam. Hier im Schwäbischen kann man das gut sagen. An anderen Stellen klingt da gleich Geiz durch. Aber eine Aussage ist die, wir sind fleißig und sparsam, damit durch uns kein falsches Bild des Evangeliums vermittelt wird. Wenn die Leute bei VW so gewesen wären, hätten die heute keinen Skandal. Und wir können das in unserem Alltag, an den Stellen, wo wir sind, umsetzen, ganz konkret. Und wir merken relativ schnell, wo dann die Herausforderung liegt. Und ein letztes, wir entscheiden uns täglich dafür, ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi zu führen. Und auch unangenehme, schmerzliche und leidvolle Konsequenzen ertragen wir. Perspektive. Wir sind eingeladen, diesen Blickwinkel Gottes einzunehmen. Und wir sind beauftragt, nicht nur diese Perspektive zu genießen, sondern nach dieser Perspektive zu leben. Und wenn wir heute miteinander Abendmahl feiern, dann ist es die Wegzehrung, die Nahrung, die Kraft, die Gott uns dazu gibt. Amen.